Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
Und ich bin Lorenz Klein, hallo.
Jede Woche gibt's hier von der Chefredaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 91 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 3. Juni 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Wir sprachen mit Fondsanalystin Natalia Wolfstetter über die Nachhaltigkeit bei Investmentfonds.
In den News der Woche hat eine Studie den Deutschen auf den Zahn gefühlt, ob und wie viel sie für eine Honorarberatung zahlen würden. Die hohe Inflation droht bald auch auf die Versicherungsverträge durchzuschlagen. Der PKV-Verband hat aktuelle Zahlen zur Kunden- und Einnahmenentwicklung vorgelegt. Und die Bürger sparen weniger, als es in Krisen üblich ist.
Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juni, Gesundheit, sprachen wir mit dem Versicherungsmakler und PKV-Spezialisten Sven Hennig über die digitalen Fortschritte in der privaten Krankenversicherung und was der Kunde davon hat oder auch nicht.
Im Gespräch.
Seit über einem Jahr müssen Investmentgesellschaften ihre Fonds in eine von drei Nachhaltigkeitsstufen einordnen. So verlangt es eine europäische Richtlinie. Im ersten Quartal des Jahres schlug das Anlegerpendel auffällend stark von einer Kategorie in eine andere um. Außerdem hat der Krieg in der Ukraine einige Sichtweisen auf das Thema Nachhaltigkeit verändert. Was das bedeutet, darüber sprach unser Kollege Andreas Harms mit Natalia Wolfstetter. Sie leitet die Fondsanalyse bei der Ratingagentur Morningstar in Deutschland und hat deshalb einen vollumfänglichen Blick auf den Gesamtmarkt.
Hallo Frau Wolfstetter, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Frau Wolfstetter, seit über einem Jahr gibt es ja eine wunderbare europäische Richtlinie mit dem schönen Namen Sustainable Finance Disclosure Regulation, kurz SFDR oder mit dem deutschen Spitznamen Offenlegungsverordnung. Nach dieser Regel muss man jetzt Investmentfonds in die Kategorien Artikel 6, 8 und 9, einordnen. Erklären Sie uns doch mal bitte kurz die Unterschiede.
Ja, bei den Fonds gemäß Artikel 6, das sind die Produkte, in denen Nachhaltigkeitskriterien kaum oder gar nicht berücksichtigt werden. Dann gibt es Fonds laut Artikel 8. Hier heißt es, dass diese soziale oder ökologische Merkmale fördern sollen. Das heißt, sie berücksichtigen diese in der Anlageentscheidung. Und da spricht man auch oft von hellgrünen Fonds. Und dann gibt es noch die Fonds gemäß Artikel 9. Und diese verfolgen ganz explizit ein nachhaltiges Anlageziel, also wie zum Beispiel die Reduktion von CO2-Emissionen und werden oft als dunkelgrün bezeichnet.
Das heißt, je höher der Paragraph, desto besser ist die Sache.
Desto nachhaltiger, ja. Der höhere Grad der Nachhaltigkeit kann man, denke ich, generell so sagen.
Jetzt hat Morningstar festgestellt, dass im ersten Quartal aus Paragraph 8 Fonds 3,3 Milliarden Euro per Saldo abgeflossen sind. In Paragraph 9 Fonds sind aber 8,6 Milliarden zugeflossen. Das ist eine Differenz von über 10 Milliarden. Was sagt uns das?
Ja, es scheint darauf hinzudeuten, dass Anleger schon Wert darauf legen, dass Fonds einen klaren Nachhaltigkeitsansatz verfolgen. Also sie wollen nicht nur Nachhaltigkeit light haben und Artikel 9 Fonds schneiden dabei dann meist einfach besser ab. Also sie grenzen sich klarer ab, sind damit glaubwürdiger als Artikel 8 Fonds, wo wir auch zunehmend Kritik in Richtung Greenwashing sehen. Und ich denke, das ist ein Grund, warum Artikel 9 Fonds neue Gelder einsammeln konnten. Und das auch, wenn das Marktumfeld durchaus schwierig ist, derzeit durch die hohe Inflation, steigende Zinsen oder natürlich auch die geopolitischen Risiken.
Können Sie sich vorstellen, dass der Trend weitergeht?
Ja, ich denke, dieser Trend wird weitergehen. Also es kommen auch immer mehr entsprechende Produkte auf den Markt oder bestehende Produkte werden umgestellt auf nachhaltige Ansätze und das Interesse einfach von Anlegerseite ist gestiegen, sowohl institutionell, aber auch bei den Privatanlegern und hier vor allem bei jüngeren Generationen.
Aber wer überprüft denn eigentlich, ob die Fonds auch tatsächlich in diese Paragraphen passen und wer ordnet die überhaupt ein?
Ja, man sollte beachten, dass es sich bei der Einstufung nach Artikel 6, 8 und 9 um eine Selbsteinstufung durch die Anbieter handelt. Und dieses ist dann mit bestimmten Transparenz- und Reportingpflichten verbunden, aber sie ist kein unabhängiges Gütesiegel, zumal die Anbieter ja auch unterschiedliche Kriterien anlegen, wenn sie Fonds einstufen. Und manche sind da eher konservativ unterwegs, also setzen viele verbindliche Elemente voraus, andere sind da eher großzügiger und dann kann es dann auch ausreichend sein, dass einfach Nachhaltigkeitskriterien im Research berücksichtigt werden, aber ohne dass es da sehr viel konkreter wird. Und dadurch haben sie besonders in der Gruppe der Artikel 8 Fonds eine sehr große Bandbreite an möglichen Ansätzen und Anleger sollten sich sicherlich nicht allein auf diese Klassifizierung verlassen, um die ESG-Qualität eines Fonds dann einzuschätzen. Und wir haben bei Morningstar übrigens unsere eigene Kennzeichnung von Nachhaltigkeitsfonds und wir haben auch insgesamt weniger Fonds als nachhaltig gekennzeichnet, als es derzeit anhand der Artikel 8 und 9 Einstufung der Fall ist. Also vor allem bei den Artikel 8 Fonds würden wir nicht jeden Fonds nach unseren Kriterien, unseren Maßstäben als nachhaltig einstufen.
Können Sie da ein Beispiel nehmen, warum Sie sagen, ein Fonds ist nicht nachhaltig, aber der Fondsanbieter sagt, er ist nachhaltig?
Ja, wir möchten einfach gewisse Verbindlichkeit sehen und auch ganz klar ein nachhaltiges Anlageziel. Also wir denken, dass es nicht ausreicht, wenn man sagt, im Research ist neben den bekannten konventionellen fundamentalen Kriterien nun mittlerweile auch ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt, sondern es sollte verbindliche Kriterien geben. Also es sollte auch eine gewisse Nachhaltigkeitszielsetzung auf Fondsebene geben, dass man nicht nur versucht, Risiken zu vermeiden, sondern auch positive Auswirkungen zu erzielen durch seine Anlage.
Was offensichtlich nicht jeder macht.
Nein, teilweise sind die Einstufungen basieren eigentlich auf relativ moderaten Kriterien und die Veränderungen vielleicht zur Vergangenheit sind auch nicht so ausgeprägt. Also man merkt kaum einen Unterschied zu der Anlagepolitik, wie sie vor der Einstufung vielleicht verfolgt wurde.
Eieiei. Wenn wir jetzt mal Artikel 8 und 9 Fonds nehmen, Sie bei Morningstar gucken ja auch gerne in die Portfolios. Haben Sie da einen Trend gemerkt oder eine Schnittmenge gemerkt, worin sich die Portfolios voneinander unterscheiden?
Nun, es gibt eine Reihe von quantitativen Indikatoren, mit denen Sie ESG-Qualität messen können. Also das kann das Morningstar Sustainability Rating sein, also unser Globen-Rating, mit dem wir die ESG-Risiken von Unternehmen und Staaten auch messen, die in den Fonds enthalten sind oder ganz spezifische Kennzahlen für beispielsweise CO2-Risiken oder inwieweit Unternehmen in einem Fonds in kontroverse Aktivitäten verwickelt sind. Und all diese Kennzahlen, die helfen dabei, um das Nachhaltigkeitsprofil eines Fonds einschätzen zu können. Und was wir beobachten, ist, dass Artikel 9 Fonds anhand dieser Kennzahlen generell weniger Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen als die Artikel 8 Fonds. Also das ist doch ein deutlich erkennbarer Unterschied.
Also ist Artikel 9 tatsächlich schon so eine Art Gütesiegel?
Ja, also da ich denke, Artikel 9, diese Einstufung ist durchaus verlässlicher, wenn es um Nachhaltigkeit angeht.
Jetzt bin ich ja schon eine Weile in der Investmentbranche und der Nachhaltigkeitstrend läuft ja auch schon eine Weile. Und da haben böse Zungen immer mal gesagt, das ist eine Spekulationsblase. Jetzt rennen da alle rein und dann werden, Windkraftunternehmen und so, das wird jetzt alles hochgejubelt. Es ist eine Spekulationsblase, sagen manche. Wie sehen Sie das?
Es kommt darauf an, was man genau meint und welche Bereiche man sich anschaut. Also es gibt sicherlich einige Bereiche, in denen es Übertreibungen gibt und die Bewertung auch den Fundamentaldaten davongelaufen sind. Also die Werte, auf die alle schauen und die vielleicht auch besonders plakativ sind, zum Beispiel aus dem alternativen Energiensektor oder bei allem, was mit dem elektrischen Fahren zu tun hat. Und das zeigt dann auch, dass das Interesse der Anleger ungleich verteilt ist aus ganz verschiedenen Gründen. Es kann ja auch daran liegen, dass manche Unternehmen in sehr frühen Phasen sind und vielleicht noch gar nicht börsennotiert sind. Also damit Überhitzung in manchen Teilen wohl ja, in anderen nicht zwingend. Also es ist ein sehr weites Feld und die Dekarbonisierung ist ja ein langfristiger Megatrend. scheint auch ungebrochen. Also wird alle Wirtschaftssektoren tangieren und daher sehe ich keine generelle Blase. Aber das heißt natürlich nicht, dass man blind jedem ESG-Trend hinterherlaufen sollte oder auch jedem Anbieter, der da möglicherweise auf den Fahnenzug aufspringt. Und auch bei ESG ist einfach wichtig, breit aufgestellt zu sein, Klumpenrisiken zu vermeiden und nicht jeder Marketingverlautbarung zu glauben.
Jetzt klopft sich ja die Investmentbranche auch so seit Jahren immer sehr kräftig auf die Brust. Sie wollen die Welt verbessern und da gibt es auch einige Leute, die das sehr laut sagen. Jetzt mal Ihr Eindruck. Kann die Investmentbranche durch den Nachhaltigkeitstrend tatsächlich die Welt ein bisschen verändern oder überschätzt die sich einfach?
Ja, ich würde sagen, die Investmentbranche kann Teil der Lösung sein, aber der Markt allein kann das Klimaproblem beispielsweise, das ist ja eigentlich das, was so im Vordergrund steht bei der ESG-Thematik, sicherlich nicht allein lösen. Und also dazu braucht es dann einen staatlichen Rahmen. Also sie brauchen bestimmte Vorgaben, zum Beispiel, wenn es um Emissionsgrenzen geht oder auch um Anreize, um Emissionen einzusparen. Sonst besteht einfach diese Gefahr, dass Unternehmen, die ja doch auch kurzfristige Interessen haben, dass die dann die langfristigen Gefahren des Klimawandels zu lange ausblenden, weil ja viele Auswirkungen sich vielleicht einfach mit Zeitverzug erst bemerkbar machen. Und man muss auch bedenken, dass selbst Fondsmanager nicht unbedingt den nötigen langfristigen Anlagehorizont mitbringen. Deshalb ist ein Baustein, aber sicherlich nicht alleine in der Lage dazu, die Welt zu verändern.
Aber zumindest kann die Investmentbranche dafür sorgen, dass solche Unternehmen immer Geld am Aktienmarkt bekommen, oder?
Ja, es kann dafür sorgen, dass Kapitalkosten für diese Unternehmen zum Beispiel sinken. Ja.
Mhm. Jetzt hat sich aber auch seit dem Krieg in der Ukraine auch ein bisschen was verändert. Ich nehme mal als Beispiel die Aktie von Lockheed Martin, dem Rüstungskonzern. Der liegt seit Jahresanfang mit 25% tatsächlich im Plus. Dann haben Grüne und SPD haben die Scheu vor Waffenlieferungen jetzt auch abgelegt. Ist jetzt mal ein bisschen böse gesagt, aber ist Rüstung jetzt salonfähig geworden?
Ja, wenn man in die ESG-Fonds derzeit hineinschaut, normalerweise finden Sie da keine Rüstungshersteller. Schon allein ja aufgrund der Wertvorstellungen vieler nachhaltiger Anleger. Und durch den Krieg in der Ukraine ist natürlich jetzt so, dass es eine Diskussion gibt und da ist ja auch die Rüstungsindustrie durchaus beteiligt, ob nicht auch Waffenhersteller als nachhaltig klassifiziert werden könnten. Und zwar mit dem Argument, ja, dass Waffen zur Landesverteidigung beitragen und damit prinzipiell einem sozialen Zweck dienen könnten. Allerdings würde ich meinen, dass der Ausschluss von Waffenherstellern in vielen Nachhaltigkeitsfonds schon sehr fest etabliert ist. Und da wäre eine Lockerung der Ausschlusskriterien ein sehr heikles Thema. Also einfach da Waffen sehr großen Schaden anrichten könnten und deren Verbreitung man ja auch nicht 100% kontrollieren kann. Also das würde einem wesentlichen Grundsatz der nachhaltigen Investmentanlage sehr stark widersprechen. Und daher würde ich eigentlich nicht erwarten, dass es hier zu einer groß angelegten Aufweichung kommt.
Ich frage mich auch gerade, ob irgendein Land auch noch Nachhaltigkeitskriterien erfüllt, denn alle liefern doch irgendwie Waffen oder so.
Ja, und das wirft eigentlich eine weitere Frage auf, die durch den Krieg vielleicht nicht neu ist, aber wahrscheinlich einfach dringlicher geworden ist. Und zwar, inwieweit man in bestimmte Länder und auch Unternehmen investieren kann, in diesen Ländern tätig sind, da sie ja in bestimmte Aktivitäten verwickelt sind oder weil vielleicht auch die Menschenrechte nicht eingehalten werden, weil es Korruption gibt oder ja wenig Transparenz. Und da ist es natürlich mittlerweile so, Russland ist da jetzt außen vor in solchen Fonds, aber es gibt ja noch andere Länder, wo das ein Thema ist. Und das mag zunächst vielleicht eine rein moralische Frage sein, kann sich dann aber auch schnell finanziell auswirken, aber wahrscheinlich bisher zu wenig auf dem Radar. Also da wird es sicher in Zukunft mehr Diskussionen darum geben.
Haben Sie da irgendwie schon was beobachtet, ob sich da manche Fondsgesellschaften schon aufgestellt haben in der Richtung?
Also bisher lautet das Argument eigentlich so, was wir sehen, weiter, dass man investiert und engagiert bleiben will und auch einfach weil man erwartet, dass dadurch die meisten Veränderungen auch erzielt werden können und positive Veränderungen vor allem. Und da ist ja auch durchaus was dran, aber ich denke, nach den Erfahrungen mit Russland, wo man ja dann, wie man weiß, gesehen hat, dass es nicht wie erhofft funktioniert hat, da bleibt sicherlich ein ungutes Gefühl. Also ja, das kann man nicht schwarz-weiß sehen, aber etwas, wo einfach eine gewisse Ehrlichkeit wahrscheinlich und Transparenz einkehren muss.
Also nach dem Motto, das Land kann das eine machen, aber es können immer noch vernünftige Unternehmen da drin sein, grundsätzlich.
Ja, beziehungsweise, dass es da nicht schwarz-weiß gibt, dass man da vielleicht die Ansprüche einfach zurückschrauben muss. Es sei denn, man möchte sein Anlage oder man ist bereit, sein Anlageuniversum dann sehr stark einzuschränken. Was ja auch eine Konsequenz daraus sein könnte, aber hat dann auch Vor- und Nachteile.
Frau Wolfstetter, haben Sie vielen Dank dafür, dass Sie uns das hier alles eingeordnet haben. Und ich gebe zurück zu Pfefferminzia.
Vielen Dank.
Die News der Woche.
85% der Menschen hierzulande würden für eine Finanzberatung ein Honorar bezahlen. Allerdings erwarten sie dann eine objektive, also produktunabhängige Beratung. Es geht den Verbraucherinnen und Verbrauchern dabei auch weniger um den konkreten Abschluss. Sie erwarten vielmehr eine Einordnung oder einen generellen Check der bestehenden Verträge. Das sind Ergebnisse einer Umfrage des auf Finanzbildung für Endkunden spezialisierten Finanzportals FragFina. 600 Menschen wurden dafür befragt.
Nach der Höhe des möglichen Honorars befragt, waren die Antworten sehr unterschiedlich und reichten von 200 Euro bis 400 Euro. Die durchschnittliche Höhe des akzeptierten Honorars lag bei 243 Euro. Wobei mit steigendem Alter auch die Bereitschaft steigt, ein höheres Honorar zu bezahlen. Den Grund dafür sehen die Studienautoren darin, dass zum einen mit steigendem Alter mehr Geld zur Verfügung steht, zum anderen aber auch der Aufwand höher ist. Denn mit den Jahren kommen in der Regel auch immer mehr Verträge hinzu, die bei einer Analyse geprüft werden müssen.
Die Wünsche, die mit einer Honorarberatung abgedeckt werden sollen, sind laut Studie sehr unterschiedlich. Von den insgesamt genannten 1034 gewünschten Beratungsfeldern, Mehrfachnennungen waren möglich, entfiel der Großteil auf die Bereiche Altersvorsorge rund 24% und Geldanlage und Investment zu gut 21%. Aber auch für Beratung in Sachen Berufsunfähigkeitsversicherung, Kranken- und Sachversicherungen würden die Befragten ein Honorar zahlen.
Uns hat anfangs die grundsätzlich hohe Akzeptanz überrascht, gibt Dennis Rose, Gründer von FragFina, zu. Dies wurde aber durch die selbstverständliche Erwartungshaltung, dass eine gute Beratung Geld kostet und man das auch bezahlen möchte, übertroffen, sagt er weiter. Er glaube, dass das Thema Beratungshonorar noch in den Kinderschuhen stecke, aber viele Vorteile für die Verbraucher und auch für Branche und Gesellschaft bringen könne. Na dann.
Die hohe Inflation macht auch vor den deutschen Versicherern nicht Halt. So sieht sich die Branche laut einer aktuellen Einschätzung der Deutschen Aktuarvereinigung mit deutlichen Preissteigerungen konfrontiert, die sich kurz- bis mittelfristig in nahezu allen Sparten des deutschen Versicherungswesens niederschlagen werden.
So sei der beispielsweise in der Wohngebäudeversicherung wichtige Baupreisindex im vergangenen Jahr um über 14% gestiegen. Das sei der größte Zuwachs seit 51 Jahren. Stark steigende Preise beobachteten die Aktuarinnen und Aktuare aktuell auch bei Kfz-Ersatzteilen und Reparaturkosten, wodurch der sogenannte Reparaturkostenindex Kraftfahrt stetig höher werde. Bleibt die Frage, wie und wann bekommen dies die Versicherten in Form gestiegener Versicherungsbeiträge zu spüren?
Nun, hierzu äußerten sich die Experten der DAV nur vage. Aus diesen Daten ließen sich keine generellen Prognosen zu künftigen Prämienentwicklungen ableiten, da Umfang und Geschwindigkeit von Preisanpassungen stark unternehmensindividuell sind, betonte Aktuar Maximilian Harpacher im Rahmen der DAV-Jahrespressekonferenz am Montag. Aber nicht nur in der Schaden-, sondern auch in der privaten Krankenversicherung sehen sich die Unternehmen mit deutlichen Preissteigerungen konfrontiert. So sei damit zu rechnen, dass die ohnehin seit Jahren steigenden Medikamentenkosten zusätzlich von steigenden Herstellungskosten getrieben würden, wie es heißt.
Kleiner Trost für Versicherte. Aufgrund des komplexen Prämienanpassungsverfahrens in der PKV werden sich die inflationsbedingten Kostensteigerungen nach DAV-Prognosen flächendeckend frühestens in den Beitragsanpassungen für 2024 niederschlagen. Aber auch hier gilt, wie hoch der Prämienaufschlag konkret ausfalle, hänge sehr stark von der Kollektivzusammensetzung und der Kostenentwicklung in den jeweiligen Unternehmen ab, sodass es hier unterschiedliche Entwicklungen von Versicherer zu Versicherer geben könnte, so Hapacher.
Ganz anders stellt sich wiederum die Situation in der Lebensversicherung dar. Diese leide wie jede langfristige Sparform aktuell darunter, dass die Nominalverzinsung derzeit langsamer steige als die Inflation. Um diesen Zangengriff aus hoher Inflation und niedrigen Kapitalmarktzinsen zu entkommen, plädiert die DAV für zwei Maßnahmen. Erstens sollte die Politik die rechtlichen Rahmenbedingungen so anpassen, dass Versicherer mehr in chancenreiche Anlagen investieren können. Zweitens sei jetzt die Europäische Zentralbank gefordert, dem Vorbild der US-amerikanischen Fed zu folgen und die Zinsen schrittweise zu erhöhen, so der Appell Hapachers.
Die Zahl der Verträge in der privaten Krankenversicherung ist im vergangenen Jahr auf 31,1 Millionen gestiegen. Bei den Zusatzversicherungen ging es um 3,5% auf 28,4 Millionen Verträge nach oben. In der Vollversicherung verbuchten die Anbieter dagegen ein leichtes Minus von 0,1%. Nach Abzug der Sterbefälle belief sich die Zahl der Verträge 2021 auf 8,7 Millionen.
Das verkündete Ralf Kantak, Vorsitzender des PKV-Verbands, anlässlich der PKV-Jahrestagung 2022. Und ergänzt, der Trend ist ungebremst. Immer mehr Menschen wollen die private Vorsorge nutzen, um den Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung aufzustocken. Das vierte Jahr in Folge seien danach mehr Menschen aus der GKV in die PKV gewechselt als umgekehrt. Im Saldo ergab sich ein Plus von 23.600 Versicherten zugunsten der PKV.
Auch die Beitragseinnahmen in der Kranken- und Pflegeversicherung sind 2021 gewachsen. Sie erhöhten sich um 5,7% auf 45,4 Milliarden Euro. Knapp 41 Milliarden Euro entfallen davon auf die Krankenversicherung und 4,4 Milliarden Euro auf die private Pflegepflichtversicherung.
Die Versicherungsleistungen stiegen im vergangenen Jahr um 3,3% auf 31,8 Milliarden Euro. In diesen Daten zeigten sich neben den gestiegenen Leistungsausgaben auch die Kosten der Corona-bedingten Zusatzausgaben, betont der PKV-Verband. Die Gesamtaufwendungen aus gesetzlichen Rettungsschirmen und Hygienepauschalen beliefen sich seit Beginn der Pandemie auf rund 2,8 Milliarden Euro.
Die betriebliche Krankenversicherung, BKV, eilt derweil von Erfolg zu Erfolg. Auch 2021 verzeichnete sie ein starkes Wachstum. 18.200 Unternehmen in Deutschland bieten ihren Mitarbeitern mittlerweile eine komplett vom Arbeitgeber gezahlte betriebliche Krankenversicherung an. Das entspricht einem Wachstum von 38,9% gegenüber dem Jahr 2020. Die Zahl der Beschäftigten, die von einer BKV profitieren, stieg von 1,02 Millionen im Jahr 2020 auf 1,58 Millionen Personen im vergangenen Jahr. Ein Plus von 54%. Das ist ordentlich.
Die privaten Haushalte in Deutschland reagieren auf eine wachsende Unsicherheit, indem sie mehr sparen. Doch dieser eherne Grundsatz scheint in der aktuellen Krise außer Kraft gesetzt worden zu sein. Diesmal geht die private Sparquote trotz Ukraine-Krieg voraussichtlich sogar deutlich zurück, berichtete der Analyst der DZ-Bank Michael Stappel im hauseigenen DZ-Research-Blog.
Doch für diesen scheinbaren Widerspruch gibt es einen naheliegenden Grund. Dem Bedürfnis, in unsicheren Zeiten mehr zurückzulegen, stehe aktuell ein gewaltiger Nachholbedarf bei den Bundesbürgern aus der Phase der Corona-Einschränkung gegenüber, wie es im Blog heißt. Zur Erinnerung? Die Sparquote erreichte 2020 mit 16,1% einen neuen Rekord und blieb auch 2021 mit 15% extrem hoch, wie Stappel in seiner Analyse schreibt. Insgesamt sparten die privaten Haushalte demnach in den vergangenen beiden Jahren rund 200 Milliarden Euro zusätzlich.
Zwar dürften für die aufgestauten Konsumbedürfnisse der Deutschen dank ihres früheren Spareifers nun hohe liquide Mittel bereitliegen, allein der Ukraine-Krieg trübt die Konsumfreude der Bürger und verstärkt die schon seit längerem bestehenden Lieferkettenprobleme, schlussfolgert der DZ-Banker und fügt eine bittere Erkenntnis hinzu. Ohne den Angriff Russlands auf die Ukraine hätte das Auslaufen der Corona-Beschränkungen in diesem Frühjahr voraussichtlich zu einer kräftigen Belebung des privaten Verbrauchs geführt. Und die Sparquote wäre deutlich unter ihren langjährigen Durchschnitt gefallen.
Der Analyst geht nun davon aus, dass sich der Sparanteil am Einkommen der Deutschen für die Jahre 2022 und 2023 mit rund 10% nahe am Durchschnittsniveau einpendeln werde.
Das Schwerpunktthema.
Versicherungsmakler Sven Hennig verfolgt seit gut 25 Jahren, was sich in der privaten Krankenversicherung so alles tut. Und dazu gehören natürlich auch die jüngsten digitalen Fortschritte der Branche. Und hier zweifelt Hennig so manche Inhalte in den digitalen PKV-Angeboten an. Diese ganzen Apps wie "Ich zeige dir, wie du dein Rückentraining machen sollst" sind nicht so richtig zielführend und nutzt zumindest in meinem Kundenkreis auch kaum einer, sagt der Makler gleich im Gespräch. Welche digitalen Services aber durchaus auf das Interesse der Versicherten stoßen und welche Angebote der Versicherer großes Potenzial haben könnten, erklärt uns Hennig auch. Hallo Sven Hennig, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Herr Klein.
Lieber Sven Hennig, immer mehr private Krankenversicherer möchten vom Kunden nicht mehr nur als reiner Kostenerstatter wahrgenommen werden, sondern als lösungsorientierter Dienstleister rund um das Thema Gesundheit. Das geht aus einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung ZEB hervor und weiter. Es gelte das neue Selbstverständnis im Rahmen eines ganzheitlichen Leistungsmanagements effizient in die betrieblichen Abläufe zu integrieren. Ja, wie weit sind die privaten Krankenversicherer hier aus Ihrer Sicht vorangekommen?
Da muss man fairerweise sagen, dass vieles eher besser behauptet und erklärt wird, als es tatsächlich in der Praxis ist. Die Abrechnung per Rechnungs-Apps, also Mobiltelefon, Fotografieren der Rechnung, Einreichen, die klingt ganz toll und die Versicherer werben ja auch gern damit, wie toll und wie digital sie sind. Aber hier mal am Beispiel meines eigenen Vertrages, hier ist es die Hallische übrigens, aber da sieht man so ein bisschen, wie weit man von wirklicher Digitalisierung weg ist. Wenn ich eine Rechnung einreiche, dann tue ich das seit über 8 Jahren, solange wie die Hallische die App schon hat, über die Rechnungs-App. Ich habe also keine Rechnung mehr per Post geschickt, was im Gegenzug dazu sich dann wieder widerspiegelt, wenn ich die Rechnung digital einreiche, dann kriege ich per Post die Leistungsabrechnung zurück, obwohl man mir einfach eine digitale Abrechnung ins Kundenportal stellt. Ich kann trotzdem nicht die Post abbestellen, das heißt, ich kriege einen Brief, der besteht aus 3 Blättern Papier. Auf dem ersten Blatt ein Anschreiben, auf der zweiten Seite, auf der Rückseite die Abrechnung der Rechnungen. Dann kommen noch viel Blabla in den anderen Positionen der Rechnung, wo man übrigens auch für digitale Dienstleistungen wirbt. Und zu guter Letzt, und das ist dann der Gipfel davon, hängt ein Formular zum Einreichen von Rechnungen dabei. Ich könnte also mit den unnützen Rechnungseinreichungsformularen meine Wohnung tapezieren, weil ich so viele davon habe und kann den Brief ungeöffnet wegschmeißen, wenn der kommt, weil ich schon von draußen sehen kann, dass eine Leistungsabrechnung drin ist. Das heißt, da zeigt sich so ein bisschen dieser Bruch. Auf der einen Seite will ich den Kunden dazu bewegen, das digital zu machen. Auf der anderen Seite schütte ich ihn dann mit Papier zu. Und das andere Extrem ist die Otto Nova, die vor Jahren ja damit angefangen hat und geworben hat, wir sind der erste digitale Krankenversicherer. Diese Digitalisierung, die man sich da auf die Fahnen geschrieben hat, die ist bis auf einen Live-Chat, wo Sie Fragen stellen können, wenn Sie das wollen, oder auch einen Kundenchat, wo Sie Fragen stellen können, tatsächlich nicht anders im Vergleich zu anderen. Das heißt, die haben es geschafft, sich besser zu verkaufen und sich an eine Zielgruppe zu richten, die es ganz toll findet. Wenn man ihnen sagt, du hast hier einen Chat, du hast hier ein Kundenportal, aber an sich macht die Otto Nova nichts, aber auch rein gar nichts anders als andere Versicherer auch. Eher andersrum spricht man mit Versicherten, kommt ganz oft, ja, da ist ein Chat dahinter. Wenn ich dann mit einem Mitarbeiter schreibe, dann kommt ganz schnell, kann ich ihn aber nicht sagen, muss ich mal nachfragen, melde ich mich später, habe ich keine Kompetenz zu, ich bin nur das Callcenter. Und wenn ich dann digital quasi ein digitales Callcenter betreibe, was jetzt nicht ein ausgelagertes Telefon-Callcenter ist, sondern vielleicht Mitarbeiter, die das da so machen, dann nützt mir das gar nichts und dann verärgere ich den Kunden, weil ich diese Erwartungshaltung, schnelle, zuverlässige, fixe Antworten im Chat beispielsweise dann schnell wieder verspiele. Und bei den Apps ist es genauso. Natürlich wollen wir, dass Gesundheit erhalten wird. Natürlich wollen wir, dass Vorsorge gefördert wird, Krankheiten früh erkannt werden. Da kann man digital ja relativ viel machen, sei es von Gewicht erfassen, Blutdruck messen, sonst irgendwas. Diese digitalen Anwendungen, die nehmen immer mehr zu, mit immer mehr digitalen extra externen Partnern. Und da ist aber viel natürlich am Ende des Tages auch in die Richtung, ich habe jetzt auch mal was, weil alle irgendwie eine Rückenschule-App haben. Und da fehlt noch so ein bisschen die Innovation. Die könnte zum Beispiel so aussehen, Telemedizin unterstützen wir ja mittlerweile bei einer ganzen Reihe von Versicherern. Und wenn ich dann merke, ich habe aber hier einen Kunden, der braucht eine Psychotherapie oder der will eine Psychotherapie, ich spreche überhaupt nichts dagegen, da direkt eine Arzt- oder Behandlervermittlung draus zu machen und dem Kunden eben wirklich aktiv Unterstützung zu geben, wie er zu einem Behandler kommt. Oder das, was die Barmenia aktuell macht, mit einem externen Partner zur Hautkrebsvorsorge über die App, das sind tatsächlich echte innovative Dienstleistungen, wo der Kunde auch was von hat. Aber dieses Hingebaue, ich baue mir irgendwie ein irgendwas Digitales, Hauptsache es klingt toll, das ist leider nicht unbedingt das, wo wir hinwollen.
Okay, da scheint bei Ihnen also eine gewisse Ernüchterung vorzuherrschen, was die Fortschritte der Branche bei der Digitalisierung betrifft, zumindest aus der Kundenbrille betrachtet. Gleichwohl haben Sie auch schon echte innovative Dienstleistungen gelobt. Welche digitalen Angebote stellen denn für PKV-Kunden aus Ihrer Sicht einen echten Mehrwert dar und was erweist sich dabei als völliger Flop?
Naja, diese ganzen Apps, wie ich zeige dir, wie du dein Rückentraining machen sollst, ist jetzt nicht so richtig zielführend und nutzt zumindest in meinem Kundenkreis auch kaum einer. Das, was genutzt wird, ist die Telemedizin, also die aktive Telemedizin. Also ich habe Beschwerden, wähle mir einen Arzt aus, wähle eine Fachrichtung aus, kriege eine Videokonsultation und kriege im Zweifel auch das Rezept und meine Krankschreibung. Auch das, was die Teleklinik in Zusammenhang mit der Bayerischen Beamtenkrankenkasse aktuell macht, dass die beispielsweise sagen, ich kann über die Teleklinik ein Rezept bekommen, kann dieses Rezept dann auch direkt an eine Apotheke schicken lassen vor Ort oder aber kann das Rezept an Doc Morris schicken lassen und bekomme dann quasi mein Medikament. Auch das ist eine echte Innovation, weil es dem Kunden Arbeit abnimmt. Und wenn man es jetzt noch schaffen würde, das Einreichen der Rechnung von der Apotheke direkt nach Zusendung des Rezepts an den Versicherer zu steuern, wenn der Kunde es denn will natürlich, dann wäre das tatsächlich eine Innovation. Und auch die Vermittlung von Psychotherapiestellen, wenn der Kunde vor Ort keine Möglichkeit hat, einen Therapeuten zu finden, und das dann vielleicht auf eine Videosprechstunde oder auf eine telefonische Konsultation abzustellen, die bringen nur dann was, wenn sie auch wirklich einen aktiven Behandler dahinter haben. Es bringt, glaube ich, gar nicht zu sagen, ja, wir müssen mal Achtsamkeit lernen und wir müssen uns selber auf irgendwas zurückziehen, sondern es bringt nur dann was, wenn ich eine aktive Unterstützung gebe und biete. Und das ist so ein bisschen auch das Problem. Das heißt, wir haben viele oberflächliche Angebote, Rückenschule, Bewegungstraining, Lauftracking, das haben die Leute heute aber alle im Wesentlichen schon über ihre eigenen Apps und über das, was die heutigen Mobiltelefone, Smartphone so können. Da brauchst du nicht noch einen Versicherer.
Okay, frei nach dem Motto, es wurde schon alles erfunden, nur noch nicht von allen, aber Spaß beiseite. Welche Trends in der PKV beobachten Sie denn ganz unabhängig vom Thema Digitalisierung? Was gefällt Ihnen hier und was nicht so sehr?
Das, was wir sehen, sind immer mehr familienfreundliche Leistungen. Die sind wichtig und die fehlten uns lange in der PKV. Das geht los mit einer Beitragsbefreiung bei Geburt des Kindes und zwar nicht für die Elterngeldbezieher, sondern für das Kind. Das geht weiter, insbesondere mit Kinderbetreuung und Kinderkrankengeld, Pauschalen. Das ist aus meiner Sicht ein durchaus großer Punkt, weil wir immer mehr Leute haben, die sagen, es kann nicht sein, dass ich keinerlei Bezug, kein Geld habe. Wenn das Kind krank ist, und das war ja bisher eine große Lücke, auch gegenüber der gesetzlichen, auch in der Pandemie war das noch so, dass es da einen großen Unterschied zwischen gesetzlich und privat gab. Das heißt, der Trend, den wir in der PKV sehen, oder die Trends, die wir in der PKV sehen, die sind im Prinzip mehrere. Auf der einen Seite familienfreundliche Leistung, auf der anderen Seite immer mehr Flexibilität in den Verträgen. Das heißt auch kurzfristig reduzieren von Leistungen, weil ich vielleicht ein Jahr ins Ausland gehe, ein Sabbatjahr mache, sonst irgendwas, dann wieder zurück. Also Flexibilität in den Verträgen ist etwas, was da in die richtige Richtung geht und immer mehr Innovation bietet. Was wir auf der anderen Seite aber auch sehen, dass wir immer mehr Kostenbegrenzungen bekommen. Jetzt kann man sagen, das ist sehr positiv, weil wir für den Versicherer das kalkulierbarer machen. Aber ein einfaches Beispiel sind die Heilmittel. Es gibt im Bereich der Heilmittelversorgung keine fixen Gebührensätze. Das heißt, der Logopäde, der Ergotherapeut, die rechnen ab, was ihnen gerade in den Kram passt. Und immer mehr Versicherer, selbst die, die keine anderen Regelungen haben, sondern einfach sagen, wir erstatten Heilmittel zu 100%, ID haben genau das Problem. Die Therapeuten rechnen zu viel ab, der Versicherer muss es zahlen, kürzt es aber dann, weil er sagt, das ist so weit weg von angemessen, dass wir die Sachen da nicht bezahlen wollen. Und deswegen sieht man auch in neueren Tarifen, es nimmt immer mehr zu, fixe Leistungsbegrenzungen, eigene Heilmittelverzeichnisse. Und ich weiß noch nicht so richtig, ob ich das gut oder schlecht finde. Auf der einen Seite brauchen wir solche Begrenzungen, um die Tarife bezahlbar zu halten. Und auf der anderen Seite setzt es den Kunden unnötigem Stress aus, weil er einfach sagt, ich muss mich mit dem Behandler rumärgern, der rechnet zu viel ab. Ich muss mich mit dem Versicherer rumärgern, der kürzt mir das zusammen. Und diese Gratwanderung dazwischen ist tatsächlich schwierig. Und das, was wir, glaube ich, durchaus noch brauchen, ist ein höherer Grad an Digitalisierung für so klassische Alltagsprozesse. Also nicht nur Rechnung einreichen, sondern auch dieses Ganze drumherum. Ich habe eine Frage zu meinem Vertrag, ich würde gerne mein Krankentagegeld anpassen, ich würde gerne meinen Tarif wechseln. Warum kann ich das nicht mit mehreren Schritten in der App machen? Warum kann ich nicht meine Gehaltsabrechnung hochladen, um das Verhältnis Einkommenserhöhung auszurechnen und mein Krankentagegeld anpassen? Also das ist so ein bisschen so der Weg, der uns noch fehlt, also unabhängig von allem anderen. Das zeigt so ein bisschen, dass da noch viel zu tun ist und wir weg müssen von dem Gedanken, wir sind ein alter, verstaubter Krankenversicherer, sondern hin zu dem, wir sind quasi das, was so schön klingt in der Werbung, Gesundheitsdienstleister. Es muss darum gehen, dem Versicherten im Zweifel auch einen Kalender an die Hand zu geben und zu sagen, so, deine letzte Vorsorgeuntersuchung für den Hautkrebs war dann und dann. Jetzt musst du gucken, dass du vielleicht das nächste Mal dran bist. Also solche Erinnerungen sind durchaus eine Möglichkeit, um den Kunden A dichter zu binden und um sich auf der anderen Seite eben auch wirklich als Gesundheitsdienstleister zu profilieren, indem ich einfach sagen kann, ich habe hier dran gedacht für dich, lieber Kunde, dass du deine Hautkrebsvorsorge machen musst. Ich habe für dich daran gedacht, dass du dies und jenes tun musst. Deine Zahnvorsorge ist noch nicht gemacht. Und das kann man ja digital über Apps relativ gut steuern, wenn man das will. Dazu müsste man aber soweit sein, dass man das will.
Das war Versicherungsmakler und PKV-Profi Sven Hennig. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Klein, für das Interview und gern auf ein nächstes Mal.
Und damit sind wir durch mit dieser Podcast-Folge. Damit Sie keine weitere verpassen, abonnieren Sie die Woche doch gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.